Ich weiß nicht, ob es euch bei den Abkündigungen aufgefallen ist. Wir haben ja heute nicht nur den ersten Weihnachtsfeiertag, nur am Sonntag, sondern es ist auch der letzte Sonntag in diesem Jahr, an dem wir zusammen sind. Ne? Nächsten Sonntag ist schon 2023. So Wahnsinn, oder? Wie schnell das geht. Und der Manfred hat es ja auch im Gebet schon erwähnt. Wir haben ja auch Grund zurückzublicken und dankbar zurückzublicken auf manche Dinge, die vielleicht schwieriger waren und wo wir auch Gottes Hilfe erfahren haben. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir das persönlich bedenken, sondern so zum Jahresende, da erreicht uns ja auch immer so eine Flut von Jahresrückblicken. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ja, also in jedem Sender, jeder Zeitung, ne, im Internet überall Jahresrückblicke, satirisch, ernst, politisch, privat, was weiß ich, Jahresrückblicke. Das geht gefühlt schon seit Ende Oktober so, die fangen ja immer zeitlicher ein, weil jeder der Erste sein will, ne? Und ein wichtiger Bestandteil dieser Jahresrückblicke besteht ja darin, dass der Mensch sich ein Stück selber feiert. Ne? Was er in diesem Jahr alles so geschafft hat und was wieder geworden ist und was wir gemacht haben und so. Ne? Auf der Erde sah es ja dieses Jahr nicht so gut aus. Ne? Ukraine-Krieg, ihr erinnert euch vielleicht an die gescheiterte Klimakonferenz in Ägypten und so weiter. Ne? Konzentrieren wir uns aufs Weltall. Ne? Ich habe gelesen hier, dieses Jahr, dieses James-Webb-Weltraumteleskop ist da losgeschickt worden und da gab es Bilder und da konnte man weit gucken und da konnte man also gucken, wie die Erde wohl mal entstanden ist und so weiter. Hauptsache, man erklärt die Welt ohne Gott. Das ist wichtig. Jahresrückblick, wir haben was geschafft, wir können was. Wenn wir uns dann nur anstrengen, dann schaffen wir alles. Ne? Das ist so ein bisschen die Botschaft. Und dann feiern wir uns gern mal selbst für das, was wir leisten können, was wir leisten wollen. Und das hilft unserem Ego, ne, ganz persönlich als auch als Spezies. Unsere Kinder, als sie noch ein bisschen kleiner waren, da haben die immer gern mal die Sendung geschaut, Galileo Big Pictures. Kennt ihr das? Galileo Big Pictures? Da wird das ja manchmal so so Dinge gezeigt, ja, wo das so besonders groß und prächtig und so ist, ne? Da ist zum Beispiel mal gezeigt worden, das größte Gebäude der Welt. Weiß jemand, wo das ist, wo das steht? Ja, also in Dubai steht das, ist ein Hotel, ja, Burj Khalifa heißt das, glaube ich. Das ist 868 Meter hoch. Stell dich mal vor, das ist fast ein Kilometer. 868 Meter hoch. Was für eine ingenieurtechnische Leistung, ne? Man darf gar nicht dran denken. Erdbeben, Wind und sowas, ne? Das größte Kreuzfahrtschiff ist dieses Jahr neu gebaut worden, neu eingeweiht worden, das größte. Ne? Du weißt das? Nee, also das heißt Wonders of the Sea, ob das jetzt in Rostock, weiß nicht, das heißt Wonders of the Sea, heißt das neue Kreuzfahrtschiff und das hat Platz für 6.988 Passagiere und 2.300 Mann Besatzung. Da passt also unser Heimatort Hartmannsdorf, passt da fast zweieinhalb Mal rein. In das ganze Schiff. Stellt euch das mal vor. Da hätten sich die Wikinger mit ihren Kähnchen aber ganz schön umgeguckt, ne? Vor einiger Zeit. Oder auch der größte Tagebau. Ja, es gibt also eine Kupfererzmine bei Salt Lake City in Utah. Der Durchmesser dieses Tagebaus ist 4,5 Kilometer und die Tiefe 1,5 Kilometer, also in die Erde rein. Ne? Das Loch sieht man aus dem Weltall. Das schaffen wir Menschen, ja? Dazu sind wir fähig. Ja, das haben wir hingekriegt. Beeindruckende Zahlen und Daten, die uns vermitteln, wenn man das so hört, wir haben es drauf, ja, wenn wir das nur wollen. Und es hat natürlich die Tendenz, dass wir ein Selbstbewusstsein entwickeln, das uns so innerlich von unserem Schöpfer abkoppelt. Ja, das ist ja die Gefahr. Wir haben es drauf, wir können was. Ja, das, was wir wollen, kriegen wir auch hin. Die Frage ist, wie steht eigentlich Gott dazu? Ja, steht Gott dazu zu so einer Haltung? Ja, ist er beeindruckt von dem, was wir Menschen so leisten? Ja, muss er anerkennen, dass wir inzwischen auf Augenhöhe mit ihm sind? Klingt ja so, ne, wenn man so diese Jahresrückblicke guckt. Ne? Und da ist mir zum Jahresende ein Wort Gottes wichtig geworden, das diese Frage behandelt, sozusagen als Ausblick auch auf das, was wirklich zählt. Ich lese mal den gesamten Abschnitt. Das ist also ein Prophetenwort aus Jesaja. Ich denke, wir haben die Zeit heute mal, ja, mal 14 Verse. Oder 15 Verse mal zu hören, oder? Ja. Und wer seine Bibel mit hat, lade ich sehr gern ein. Ich werde immer mal drauf eingehen. Das wird ja nicht die ganze Zeit jetzt vorne sein. Also schlag mal mit auf. Jesaja Kapitel 66 ab Vers 1. Ich habe den Text mit, vor allen Dingen für unsere persischsprachigen Leute. Also ich muss einschalten, Entschuldigung. Ja. hoffe, das geht so, ja. Also Jesaja 66 ab Vers 1. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde mein Fußschemel. Und da wollt ihr mir ein Haus bauen, an welchem Ort soll ich mich denn niederlassen? Ich habe das alles doch geschaffen. Himmel und Erde kommen aus meiner Hand. Dennoch achte ich auf die Menschen, die in Not sind. Ja, ich kümmere mich um die Verzweifelten und um alle, die voll Ehrfurcht auf meine Worte hören. Aber die Opfer von Menschen, die eigene Wege gehen, verabscheue ich. Sie schlachten ein Rind für mich, aber zugleich opfern sie ihren Göttern auch Menschen. Sie bringen mir ein Schaf dar, aber heimlich opfern sie auch Hunde. Mir setzen sie ein Speiseopfer vor und zugleich gießen sie Schweineblut als Trankopfer aus. Sie verbrennen Weihrauch für mich und preisen auch ihre Götzen. Sie haben ihre Wahl getroffen, ihnen gefällt das, was ich hasse. So habe auch ich für sie gewählt. Ich lasse Unheil über sie hereinbrechen. All das, wovor ihnen graut, soll sie nun treffen. Denn als ich sie rief, hat mir keiner geantwortet. Ich habe mit ihnen geredet, doch niemand hat mir zugehört. Lieber haben sie getan, was ich hasse, und sich für das entschieden, was ich verabscheue. Hört nun, was der Herr euch sagt, die ihr voll Ehrfurcht auf seine Worte achtet. Die Menschen eures eigenen Volkes hassen euch und stoßen euch aus, weil ihr zu mir haltet. Ständig spotten sie, soll der Herr doch seine Macht zeigen und euch helfen, damit wir euch endlich einmal fröhlich sehen. Doch es kommt die Zeit, da werden diese Spötter in Schimpf und Schande dastehen. Hört ihr den Lärm in der Stadt? Er kommt vom Tempel her. Ich, der Herr, halte Gericht. Mein Vergeltungsschlag trifft alle meine Feinde. Kann eine Frau ein Kind gebären, noch ehe die Wehen über sie kommen? Wer hat so etwas schon gesehen und davon gehört? Kann ein ganzes Land an einem einzigen Tag zur Welt kommen? Wird ein Volk in einem Augenblick geboren? Ja, Zion wird es so ergehen. Kaum spürt sie die ersten Wehen, schon sind ihre Kinder da. Warum sollte ich diese Geburt erst einleiten und dann im letzten Moment noch verhindern? Meint ihr, ich verschließe den Mutterleib, damit das Kind nicht zur Welt kommt? Ich, euer Gott? Freut euch mit Jerusalem, jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. Lasst euch von ihr trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt, genießt die Pracht dieser Stadt. Denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Wenn ihr das alles seht, werdet ihr wieder von Herzen fröhlich sein und eure neue Lebenskraft wird in euch aufkeimen wie frisches Gras. Dann zeigt der Herr seinen treuen Dienern, wie mächtig er ist. Seine Feinde werden aber seinen Zorn spüren. Ein bisschen längerer Text, ich wollte das gerne mal so als Gesamtwort, auch was wir es mal gehört haben. Wir werden da nicht auf alles eingehen können, aber einige interessante Aspekte sind in diesem Text auch drin, die uns auch etwas sagen können. Denn Gott stellt hier am Ende des Jesaja-Buchs, ja das letzte Kapitel dort, noch einmal die Beziehungsfrage zwischen sich und seinem Volk oder insgesamt dem Menschen. Die Beziehungsfrage zwischen Gott und Mensch. Ja, und der erste Aspekt ist, worauf beruht denn diese Beziehung, die möglich ist zwischen Gott und Mensch? Ja, welche Art von Beziehung leben wir denn eigentlich mit Gott? Ja, kann man sich mal kritisch fragen. Und das Dritte, welche Folgen hat denn die gelebte Art dieser Beziehung? Ja, dass es auch Folgen hat, wie ich die Beziehung mit Gott lebe. Dass es hier in diesem Text um eine Beziehung geht und um welche Art der Beziehung, das wird schon in den ersten Versen dieses Prophetenwortes deutlich. Auf wen der Herr blickt, ja, das ist ja immer so ein symbolisch ausgedrückt für eine Zuwendung. Ich blicke auf dich, heißt ja, ich wende mich dir zu. Das ist das eine. Und die Opferhandlung des Menschen, um Gott zu suchen. Ja, beide Seiten haben wir hier in diesem Wort. erwähnt. Gott schaut auf Menschen und die Menschen suchen Gott, indem sie opfern. Und Gott will Beziehung. Das steht erstmal so im Raum. Das ist eine Grundlage, ein Fundament. Ja, Gott sucht die Beziehung zu seinen Geschöpfen, den Menschen. Das wird aus den Worten ersichtlich, die er durch Jesaja gesprochen hat, im Kapitel 65, 1 und 2. Der Herr spricht: Von denen, die mich gar nicht gesucht haben, ließ ich mich finden. Und denen, die nie nach mir fragten, habe ich mich gezeigt. Zu Menschen, die nicht aus meinem Volk waren, habe ich gesagt: Seht her, hier bin ich. Auch nach meinem eigenen Volk, das sich nicht sagen lässt, habe ich meine Hände ausgestreckt. Immer wieder wollte ich sie einladen, doch sie weisen mich ständig ab. Sie machen, was sie wollen und gehen falsche Wege. Wir hören das, oder? Gott möchte Beziehung. Er steht da vor uns und sagt: Ich möchte mit dir reden, ich möchte mit dir leben, ich möchte mein Leben mit dir auch teilen. Uns wird aber auch deutlich, dass diese Beziehung nicht so einfach ist. Ja, Gott ist da, er ist bereit, ja, sich seinen Geschöpfen zuzuwenden, denn nur das führt zum Leben. Ja, das ist ja der Grund des Lebens. Aber die Geschöpfe haben ganz eigene Vorstellungen davon, wie Leben aussehen soll, und rennen dann ins Verderben. Das ist die Situation, in die der Prophet hineinspricht. Deshalb ruft Gott hier durch Jesaja den Menschen und auch uns heute noch einmal ins Gedächtnis, wer er eigentlich ist. Das ist ja immer eigentlich wichtig, ja, dass wir auch in so einer Beziehung sehen, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun. Deswegen: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. So stellt er sich vor. Was für eine Größe, oder? Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Bei allen Leistungen der Menschen, ja, also das, was ich auch am Anfang erwähnt habe, höchstes Gebäude, größtes Schiff und so, ja, ist das ja immer noch eine ganz andere Dimension, eine völlig andere Dimension. Daneben verblasst eigentlich alles, was wir so kennen. Und mich hat diese Beschreibung von Thron und Schemel, ja, an den Ramses-Tempel in Abu Simbel erinnert. Ich weiß nicht, wer den kennt, ja, das schon mal gesehen hat. Das ist also dieser Ramses-Tempel in Ägypten. Und das sind solche Herrscherstatuen, die also den Hörern von Jesaja so vor Augen standen. Ja? Wenn Gott sagt: Ja, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße, ja, dann haben die vielleicht an solche Gestalten gedacht. Ne? Und guckt mal, wie klein die Menschen da sind. Kann man das erkennen? Ist es ein bisschen von hier als Bild schräg? Ja, diese kleinen Menschen gegen diese riesigen Götterstatuen. Und das ist ja noch nicht mal annähernd das, ja, was Gott sagt von sich, wer er ist. Ja, das ist ja noch viel größer, um Dimensionen größer. Wisst ihr, es gibt zu diesen Statuen in Abu Simbel, zu diesem Tempel des Ramses II., einen interessanten Fakt. Die stehen heute also nicht mehr dort, wo Ramses II. Sie einst bauen ließ. Ja, er hatte also diesen Tempel in ein Felsental als Demonstration seiner Größe bauen lassen. Da wirkt es besonders imposant, ja, in so einem Tal drin. Und in den 1960er Jahren sollte aber dieses Tal wegen dem Assuan-Staudamm geflutet werden. Ja, die haben ja da diesen Staudamm, könnte ich noch erinnern, das war in der DDR ganz gefeiertes Ding. Ja, und da haben die gesagt: Okay, damit das also nicht verloren geht, ist dieser Tempel also aus dem Tal transportiert worden, haben die das also alles da in kleine Teile zerlegt und haben den dann also auf einer Anhöhe wieder neu aufgebaut. Der steht also nicht mehr dort, wo er einst stand. Ja, kann man sagen, was für eine ingenieurtechnische Leistung. Ja, also dieser Tempel steht heute auf einer Insel in diesem Assuan-Stausee, dass man den also noch besehen kann. Ja, und also das ist ja wirklich eine Leistung, ne? Also die wir Menschen da gemacht haben. Und das ist über diese Leistung hinaus ja auch ein Zeichen: Wenn der Mensch will, ja, dann müssen die Götter, zumindest die selbstgemachten, die müssen dann weichen. Das sagt uns das ja ein bisschen, ne? Gut. Und diesem Anspruch des Menschen aber, ne? Also die Götter haben gefälligst uns zu gehorchen und müssen dann noch ein bisschen mal wandern und so, setzt Gott seine Schöpferidentität entgegen. Er ist größer als unsere Vorstellung. Er hat alles geschaffen und ihm gehört alles. Das sagt vor allem eins: Ihr könnt mich nicht für eure Zwecke verfügbar machen. Ihr könnt mich nicht für eure Zwecke verfügbar machen. Verfügbarkeit ist ja auch eine Art von Beziehung, oder? Manches kennt vielleicht manches aus eigener Erfahrung. Solange mir jemand was nützt, ist er mein Freund. Und wenn ich ihn dann nicht mehr brauche, dann parke ich ihn emotional irgendwo, ne, bis ich mal sage, ach ja, da war ja noch jemand, ne, der könnte mir dieses oder jenes helfen. Verfügbarkeit. Sind wir Menschen ganz dicke dabei. Ja, dass unsere Beziehungen oft davon geprägt sind. Für jede Lebenssituation eine Schublade. Ja, wenn ich Hilfe brauche, dann ziehe ich sie auf. Einmal die, ne. Und dieses Verhaltensmuster spielt auch im geistlichen Bereich eine Rolle. Ja, darauf nimmt Gott hier Bezug in unserem Prophetenwort. Das ist so praktisch für uns, wenn wir Gott irgendwo verorten können. Wir sagen, okay, wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, ne, Gott ist dort. Und das war hier in dem Prophetenwort der Tempel. Ja, es ist, wer ein Problem hatte, für das er Gott brauchte, der ging dann halt in den Tempel, ja, suchte dort eine Lösung und so, ja, ging zum Priester. Ja, und war das dann geklärt, ging man zurück in den Alltag bis zum nächsten Problem. Alles schön getrennt. Hier das Privatleben, dort die Arbeit, Freunde, Hobbys und eben auch Tempel, ne, wo Gott ist. Alles schön geordnet. Stehen wir nicht genauso in der Gefahr, so zu leben? Ja, das so zu teilen? Ja, die Beziehung zu Gott nur dann zu suchen und dann für wichtig zu halten, wenn es mal schwierig wird, wenn wir ein Problem haben. Ja, dann ziehen wir die Schublade auf, dann wissen wir, aha, da ist ja Gott drin, da greife ich dann mal rein. Herr, hilf mir doch. Nur lässt sich Gott da nicht drauf ein. Kein Haus, keine Schublade, kein Denkmuster ist groß genug, um Gott da reinzupressen. Gott lässt sich da nicht begrenzen. Beziehung zu ihm ist nur zu seinen Bedingungen möglich. Das sagt er hier in diesem Prophetenwort. Beziehung zu Gott ist nur zu seinen Bedingungen möglich. Nicht wir legen fest, wie Gott uns begegnen darf, sondern Gott lässt Beziehungen unter seinen Voraussetzungen zu. Zu denen bietet er uns das an. Und dieser Unterschied ist jetzt hier genannt im Prophetenwort, wer das noch, noch vor sich hat in seiner Bibel. Ja, es gibt die, auf die Gott schaut, ja, wo also eine Beziehung entsteht, wo die gelebt wird. Und es gibt die sich Gott mit ihren Vorstellungen verfügbar machen wollen. Das sind zwei Gruppen. Ja, Gott schaut auf die einen, die sich ihm zuwenden. Und dann gibt es noch die anderen, die sagen, also ich mache mir eine schöne Schublade, da stecke ich Gott rein, wenn ich ihn brauche, hole ich ihn raus. Was sind also die Bedingungen, unter denen eine Beziehung zu Gott entsteht? Ja, was sind die Menschen, auf die Gott schaut? Aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor seinem Wort. Das sind die Bedingungen, ja, zu denen wir zu Gott in eine Beziehung treten dürfen. Auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Überrascht vielleicht im ersten Augenblick, dass sich Gott gerade auf die schaut, ja, dann könnte man fragen, wo ist denn da die Leistung, die ich bringen muss, damit ich dieser Beziehung würdig bin, ja, wie falle ich denn Gott auf? Ist ja so, wenn man jetzt jemand Berühmtes hat oder so, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Roland Kaiser hier in der Stadt kommt, ja, und ich sage, Mensch, das ist mein Held, ja, da muss ich ja irgendwas machen, damit ich dem auffalle. Oder? So, da kommt er nicht zu mir von sich aus, ne? Das ist unser Denken. Wir müssen was Besonderes tun, damit wir Gott würdig sind. Aber Gott ist da ganz anders. Ihm geht es gerade darum, dass Menschen erkennen, dass sie nichts bringen können. Und das zieht sich vom Alten bis ins Neue Testament hinein. Gott sucht Menschen, die ihm nichts bringen können. Ja, dass sie alles von ihm erwarten. Das Einzige, was wir Gott bringen sollen, ist unsere Erwartung an ihn. Mit Menschen, die von sich meinen, dass sie besonders schön, stark oder klug sind, ja, da kann oder will Gott gar nichts anfangen. Immer wieder ist im Wort Gottes davon die Rede, dass gerade die nichts bringen können, bei Gott eine geöffnete Tür haben. Bis dahin, dass Jesus dann sagt, im Lukas-Evangelium, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Da würden wir uns Leute doch als Menschen überhaupt kein Deut drum kümmern. Leute, die im Sumpf und im Dreck stecken, da habe ich selber genug. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist die neutestamentliche Entsprechung von dem, was Gott durch Jesaja hier seinem Volk sagen lässt. Die Leute sind ihm beziehungswert, die vor ihm stehen und sagen, ich habe nichts zu bringen, ich erwarte alles von dir. Die sind Gott beziehungswert. Die Elenden, das sind die, die versagt haben. Ja, die sich nicht über Leistung definieren, die sich auch nicht über Leistung definieren können. Ja, die wissen, dass sie nichts zu bringen haben. Die zerbrochenen Geistes sind, ja, die Gott hier nennt. Das sind die, die an sich selbst gescheitert sind. Ja, die versagt haben, die lernen mussten, dass ihre eigene Kraft zu wenig ist. Ja, dass sie das nicht selber schaffen können mit dem, was sie haben. Sie wissen, dass allein Gottes Kraft ihrem Leben Hoffnung geben kann. Deshalb suchen sie ihn, deshalb suchen sie ihre Hilfe bei ihm, deshalb stehen sie voller Ehrfurcht vor seinem Wort. Das ist ja auch Teil dieses Prophetenwortes, Ehrfurcht vor seinem Wort zu haben. Nicht das dort durchrauschen zu lassen, sondern zu hören, was sagst du mir denn? Sie diskutieren das nicht, sie zerreden es nicht, sie entscheiden sich nicht nach eigenen Gutdünken, sondern sie gehorchen und lassen sich führen, dahin, wo Gott mit ihnen hin will. Das sind die Menschen, die nach Gottes Herzen sind. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann sind die ganzen großen Glaubenshelden, ja, die wir aus der Bibel kennen, Altes und Neues Testament, genau solche Menschen gewesen. Ja, ob das Abraham war, Josef, Gideon, David, Paulus, ja, wer auch immer, sie sind irgendwo oder irgendwann mal gescheitert. Stimmt's, wenn man mal nachdenkt? Da gab es immer irgendwo einen Bruch im Leben, wo sie gedacht haben, also da habe ich mich jetzt auch mal überschätzt. Und erst Gottes Kraft hat ihren Lebensweg dann so außergewöhnlich gemacht. Und warum sollte das bei uns anders sein als bei ihnen? Demgegenüber den Elenden, den Versagenden, ne, die auf Gottes Wort hören, demgegenüber stehen die Menschen, die sich auf Rituale und auf Regeln berufen. Ja, die meinen, wenn sie alle Vorschriften, alle Vorgaben erfüllt, also in der Zeit von Jesaja damals, wenn sie in den Tempel gehen, irgendwelche Opfer da ablassen und so, ja, dann hätten sie Anspruch auf die Hilfe Gottes. Wir haben ja was geleistet und dann musst du auch was für uns tun. Wir tun was für dich, du tust was für uns. Der Umkehrschluss ist ja, wenn du nichts für uns tust, dann tun wir auch nichts für dich. Ja. Das sind die Menschen, die sich nicht unter Gott beugen, sondern Gott verfügbar machen wollen, mit ihrem Opfer. Die sagen, ich komme und ich opfer mein Schaf, so, und dann hast du auch mal was zu tun für mich. Gott verfügbar machen wollen, das ist ihre Beziehung. Er hat im Tempel zu sein oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, und wenn Hilfe nötig ist, geht man hin, opfert irgendwas, in unserem Sinne wäre das vielleicht Zeit oder Geld oder was weiß ich, und hat dann einen Anspruch an Gott geltend zu machen. Ich habe doch was getan, tu du was für mich. Klingt vielleicht absurd für uns, aber denken und leben wir nicht manchmal genauso? Also ich merke das bei mir selber. Ja. Also ich habe mal, mein Auto ist mal kaputt gegangen. Ja. Also ich fuhr und bing war das Auto kaputt, stand an der Straße und sah so die ganzen anderen Autos fröhlich an mir vorbeifahren. Da habe ich mir gesagt, warum Gott, warum muss das mir passieren? Ja, ich bin doch nur in der Gemeinde und ich tue was für dich und so weiter. Da geht's in, kennt ihr das? Ja, warum muss mir das jetzt passieren? Aber das kommt genau aus so einem Denken, aus einem Anspruchsdenken. Herr, ich tue was für dich, dann tue was für mich. Wenn man so denkt, zeigt sich, dass wir Dinge tun, um uns die Beziehung zu Gott zu verdienen. Ne? So funktioniert das aber nicht. Das ist nicht die Beziehungsebene, ja, die Gott möchte. Ja, es ist gut, wenn wir Dinge tun, ja, so ist es nicht, aber wir tun die Dinge nicht, um Gott zu irgendwas zu zwingen, sondern weil wir Gott begegnet sind, ja, deswegen tun wir sie gern. Ja, das ist ja eine andere Motivation. Wer also diese falsche Haltung lebt, die der Prophet Jesaja hier auch anprangert, ja, dieses Verfügbarmachen von Gott, ja, diese ich tue was für dich, dann tue auch was für mich, ja, die sich die Zuwendung von Gott von Fall zu Fall mit geistlichen Ritualen verdienen will, ist vergleichbar mit denen, die im Vers 3 und 4 genannt sind, wer seine Bibel noch vor sich hat. Ihr Opfer zählt vor Gott nicht, weil es nicht aus der Liebe zu ihm kommt, sondern aus Egoismus und Berechnung. Das sagt Gott deutlich. Du kannst zwar aussehen wie der beste Jude, ne, für andere. Du kannst aussehen wie der beste Christ, jeden Sonntag hier, ne, vielleicht noch Hauskreis. Wenn deine Hingabe nicht aus ganzem Herzen kommt, wenn es aus Berechnung ist, dann ist es alles nichts wert. Gott macht deutlich, dass er diese zweckbestimmte Beziehung zu ihm ablehnt. Er will das nicht. Das sind ganz harte Worte genannt, ne? Also wer das noch vor sich hat. Er will das so nicht und das hat doch keinen Sinn. Und er zeigt auch die Folgen solcher Haltung. Offensichtlich haben Menschen, die meinten, gewisse Zeiten und Rituale reichen, um Gott Ansprüchen zu genügen, die Menschen dann noch verspottet, ja, die also wirklich mit ganzem Herzen da waren, die es rückhaltlos hingaben. Im Vers 5 steht das dort im Text. Ja, das erleben wir heute ja auch. Ne, muss man denn wirklich jeden Sonntag so früh aufstehen, in den Gottesdienst gehen? Ne? Was seid ihr für Tröpfe, dass ihr da euch zwingen lasst oder so? Ne? Also ich finde auch immer diesen Begriff strenggläubig, den finde ich furchtbar, oder? Der kommt aus einer strenggläubigen Familie. Das klingt immer so nach Zwang und so. Dabei ist es ja gar nicht. Es ist ein inneres Bedürfnis eigentlich. Ja? Ja, wenn ich nun jeden Sonntag sowieso hingehe, muss das dann auch jede Woche noch sein. Ne? Muss ich noch in den Hauskreis gehen oder was weiß ich? Reicht das nicht, wenn ich Sonntag gehe? Ne? Also diese Worte kennen wir ja auch. Und Leute, die sowas sagen, die werden bei Gott keine Zukunft haben. Weil man merkt, also durch solche Sprüche oder sowas, ne, dass das ja immer aus dem inneren Zwang herauskommt. Ich muss irgendwas tun, um Gott gnädig zu stimmen. Ich suche die Gegenwart Gottes nicht, weil ich weiß, es tut mir gut und ich Freude daran habe. Ja, Selbstbezogenheit, Überheblichkeit und Gott passen nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Wenn es keine Wehen gibt, gibt es keine Geburt. Ja, dieses Beispiel nennt Jesaja ja hier im Auftrag Gottes auch. Ja, also er ist jetzt kein Gynäkologe und sagt einem, sondern einfach, das eine kommt aus dem anderen. Ja, du kannst nicht das eine haben, ohne das andere vorher gehabt zu haben. Also nur aus Hingabe, aus Freude an der Gegenwart Gottes, aus der Begegnung mit Gott, ja, wird auch die zutiefst errettende und zukunftsfähige Beziehung zu Gott kommen. Zukunft werden nur die haben, die nach Gottes Willen gefragt haben, sagen, Herr, was willst denn du? Was ist dir denn wichtig? Ja, was ist deine Aufgabe für mich? Ja, wie stellst du dir das vor, unsere Beziehung? Ja, die für seine Ziele, für seine Wege auch mal gekämpft und auch mal gelitten haben, auch das ist Teil, ja, diese Bewährung. Sagt, Herr, du bist mir so viel wert, dass ich auch mal durch Leiden für dich durchgehe. Dass ich auch mal Nachteile in Kauf nehme. Dass ich nicht immer den leichtesten Weg suche, sondern danach frage, Herr, was willst du, ja, in der Situation? Ja, dass ich vielleicht auch mal Dinge auf mich nehme. Das ist im Vers 10 oder ab Vers 10 dann hier auch in unserem Prophetenwort beschrieben. Und es ist dieses Prophetenwort, ja, das, was Jesaja uns sagt, ist auch ein endzeitlicher Ausblick, das merkt man. Ja, eine Vorschau auf das Friedensreich Gottes, wo Gott sagt, ich möchte dich gerne in diesem Friedensreich haben. Ich habe mal in einer Predigt gehört, immer gesagt, Gott kann sich nicht vorstellen, ohne mich die Ewigkeit zu verleben. Das möchte Gott gern. Ja, wir werden daran Anteil haben, wenn wir die Beziehung zu Gott so leben und suchen, wie er das auch sagt. Ja, dass wir von Gott alles erwarten, dass wir eigene Wege aufgeben, dass wir uns ihm hingeben. Dass wir ihn nicht gebrauchen, um ein Leben nach eigener Vorstellung zu führen. Nur wenn es mal hakt, sag mal, Herr Gott, hilf mal, ne? Sondern dass wir sagen, mein Leben liegt in deinen Händen und ich frage, was willst du? Das ist die Voraussetzung für eine Beziehung, die Zukunft hat bis in Ewigkeit. Und wir haben einen großen Vorteil heute, die Hörer von Jesaja nicht hatten. Wir hatten einen riesen Vorteil, ja? Denn Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie das geht. Stimmt's? Jesus ist gekommen, um zu zeigen, wie das geht. Wir müssen auf ihn schauen, wir dürfen auf ihn schauen, wir dürfen ihm folgen, wir dürfen uns ihm hingeben, denn er sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sah. Und so können wir mit Jesus diesen Weg auch gehen, den Weg der Hingabe, ja, des Neubeginns, ja, der Frage, Herr, was willst du? Jesus hat immer betont, dass die Beziehung zu Gott und dann auch zu Menschen durch Liebe beschrieben ist. Gott möchte unsere Liebe. Gott möchte nicht, dass wir irgendwelche Rituale vollziehen und sagen, ja, wenn ich jeden Sonntag zur Gemeinde gehe, ne, zum Gottesdienst, wenn ich meinen Beitrag, wie hoch da immer ist, ne, zahle, wenn ich einen Schein in der Tasche habe, dass ich dazugehöre, sagt Jesus, das ist alles nicht schlecht, aber das ist alles kein Grund für eine Beziehung mit dem Vater, sondern es geht um dein Herz und deine Liebe, deine Hingabe. Das ist die Tür zur Zukunft mit Gott. Und der Herr bietet uns das an. Wie gesagt, er steht vor uns, das haben wir gehört. Er schaut, wer ihm vertraut. Er hält uns die Hand hin. Haben wir auch in Weihnachten gefeiert, ja, dass er uns nahe kommt in dem Kind. Er ist ja da, er will das ja. Es kommt nur auf uns an, dass wir sagen, Herr, das nehme ich an. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich frage danach, was du willst. Ich gehe den Weg, den du mich führst. Das steht heute nochmal so im Raum, lade ich ein, ja, nachzudenken, wie ist das bei mir? Ja, wenn es so ist, wunderbar, Gratulation, du hast eine wunderbare Zukunft vor dir. Wenn man merkt, ja, das sind dann doch noch Gedanken, ich habe euch ja erzählt mit dem kaputten Auto und so, dass manchmal sowas hochkommt, ja, dann können wir das Gott hingeben und sagen, Herr, ja, ich bin jetzt einer des zerbrochenen Herzens, ja, ich merke, an mir scheitere ich, deswegen komme ich zu dir und der Herr ist gnädig und wird sich dir nahen. Amen.